Herzlich willkommen zur dritten Folge von Diversity FM, der Podcast. Ich freue mich so sehr über diese Folge, denn sie wurde an einem besonderen Ort aufgenommen, auf der Buchmesse in Frankfurt. Und zwar mit dem Verein Kimi. Auslöser für dieses Interview war die erste E-Mail, die ich je oder überhaupt in meinem damals noch neuen E-Mail-Postfach empfangen hatte. Damals hatte sich Easy von Kimi gemeldet, mir zu meinem Podcast gratuliert und ihren Verein vorgestellt. Im Intro der letzten Folge hatte ich schon davon gesprochen, dass ich nach dem ersten Telefonat mit Easy gleich Feuer und Flamme war von diesem Projekt. Glücklicher Zufall war darüber hinaus, dass Kimi die Wildcard für einen Stand auf der Buchmesse gewonnen hatte. Schon das allein zeigt, wie toll dieser Verein ist. Den Podcast auf der Buchmesse aufzunehmen, war schon allein sehr speziell. Diese Atmosphäre von Büchern, Neugier, Ideen, Innovation, Kreativität, guter Laune und ja, auch Vielfalt. In der habe ich mich super wohl gefühlt. Aber das entscheidende Special für mich waren meine beiden GesprächspartnerInnen, Tabby und Raul. Für mich sind sie und überhaupt alle Menschen auf dem Verein, die ich am Stand kennenlernen durfte, wahre stille Helden dieses Landes. Passen also perfekt zu diesem Podcast. Denn das ganze Projekt Kimi und Kimbook wird ehrenamtlich gestemmt, obwohl sie so eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft übernehmen, wie ihr gleich hören werdet. Für mich absolut unverständlich, aber macht auch gleichzeitig deutlich, welchen Stellenwert das Thema Diversity und Diskriminierungsarbeit in dieser Gesellschaft eigentlich haben. Die Perspektive, die persönlichen Erfahrungen und die Haltung von Tabby und Raul, davon habe ich sehr viel gelernt und war an vielen Stellen auch sehr berührt von ihren Geschichten. Von daher freue ich mich unheimlich, diese dritte Folge heute zu veröffentlichen und damit die Möglichkeit und oder du damit die Möglichkeit hast, unter anderem folgende Themen zu hören. Erstens, was steckt hinter dem Kimi-Siegel und dem Kimbook-Festival? Zweitens, wann ist ein Buch eigentlich vielfältig und diskriminierungsfrei? Und wie wird oder kann das überhaupt bewertet werden? Drittens, was ist eigentlich so problematisch an Kinderbüchern wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf? Wer entscheidet, was geht und was nicht? Und wie führen wir als Gesellschaft solche kontroversen Debatten am besten? Viertens, warum ist es so wichtig, dass wir uns im Bereich Diversity gerade das Medium Buch kritisch anschauen und es hier zu Verbesserungen kommt oder kommen muss? Und fünftens, welche Tricks und Tipps sollten beachtet werden, um ein Buch vielfältig und diskriminierungsfrei zu gestalten? Last but not least, sechstens, was treibt Tabby und Raul eigentlich an? Welchen Blick haben beide auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation und welche Vision haben sie? Das alles und viel mehr erwartet euch in dem Podcast-Interview von der Buchmesse. Ich wünsche euch viel, viel Freude und Erkenntnisgewinn. Ja, super cool. Wir sind hier auf der Buchmesse und ich habe das Glück, dass ich mit Raul und Tabby sprechen darf. Und zwar über das Kimi-Siegel oder der Verein heißt eigentlich Kimbook?
Nee.
Festival. Genau. Festival heißt Kimbook und das Siegel Kimi. Und ich würde gleich nochmal mehr auch über euch wissen wollen. Aber das Erste, was mich interessiert, ist eigentlich, warum seid ihr eigentlich hier auf dieser Buchmesse und wie ist es dazu gekommen?
Wir haben ab Anfang des Jahres uns beworben bei einem Wettbewerb von der Frankfurter Buchmesse, die eine Wildcard verlost haben für einen AusstellerInnenstand. Und dann haben wir uns einfach beworben und haben völlig überraschend gewonnen und dann fing die Arbeit erst an. Weil man dann ja natürlich irgendwie auch erstmal organisieren muss, die ganze Logistik, wie kriegen wir die Materialien hierher. Ich war da auch maßgeblich gar nicht dran beteiligt an der Orga. Das haben irgendwie alle anderen großartig gestemmt. Sieht super schön aus, ja. Super cool, mit wenig Budget einen total schönen Stand hinbekommen.
Total cool, kann ich auch so bestätigen. Und wie ist so die Atmosphäre hier? Was würdet ihr sagen, seid ihr schon seit 2 Tagen hier? Wie sind die Gespräche? Kommt da irgendwie was zustande?
Also es ist super spannend, es sind super spannende Menschen hier und die Leute zeigen ganz großes Interesse an Kimi. Also schön auf jeden Fall.
Und sind so Fragen, was macht ihr eigentlich und warum braucht es euch? Oder was ist so, was nur die Fragen, die ihr jetzt bekommen habt?
Also es ist einmal eine Gruppe von Leuten, die das Siegel schon kennen und dann kommen und nochmal die Bücher live sehen wollen und so, ganz viel Lesepartnerinnen und Menschen aus der Fortbildung. Und dann gibt es einfach Leute, die sehen den Stand und gucken so, hä, was ist das? Kein Verlag, kein Autor. Und dann erklären wir ihnen, was Kimi ist und dann finden sie es gut.
Cool. Ja, erklärt mal, was ist das eigentlich, Raul? Was ist, warum gibt es euch und was ist Sinn und Zweck eures Vereins?
Angefangen hat eigentlich alles, dass Suse Bauer und ich auf der Republika in Berlin einen Vortrag gehalten haben über Vielfalt in Kinderbüchern. Und wir wollten einfach mal so darüber sprechen, weil viele Leute, die auf der Republika sind und waren, sind natürlich auch Eltern, die natürlich auch alle meistens privilegiert sind auf eine Art, die ihren Kindern Bücher kaufen. Und wir ihnen Tipps geben wollten, wie sie an Bücher herankommen für ihre Kinder, die Vielfaltskriterien entsprechen. Also Migration enthalten als Thema oder einfach Menschen mit Migrationshintergrund überhaupt auftauchen und nicht nur Jungs Helden sind, ja, sondern einfach auch mehr Vielfalt in Kinderbüchern zeigen wollten. Und das hatten wir zufällig in einem großen Saal, diesen Vortrag, der auch voll war. Und dann gab es ein unglaubliches Interesse von vor allem Eltern, die privilegiert sind, die gesagt haben, oh ja, das braucht es wirklich. Wir müssen irgendwie, wenn wir Bücher für unsere Kinder kaufen, dann wissen wir gar nicht, wonach wir gucken sollen. Und wir lesen immer, dass es irgendwie einige Bücher gibt, die schwierig sind. Aber was machen wir denn jetzt? Wie finden wir die denn jetzt? Und dann war die Idee, okay, wir brauchen so eine Art Festival, wo wir einfach mal die coolen Kinderbücher vorstellen. Das haben wir dann organisiert. Das war in der Werkstatt der Kulturen in Berlin-Neukölln.
Wann war das?
Vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren. Und haben dann dort gesagt, okay, dann um so ein Festival-Eintrag zu machen, das ist natürlich nicht nachhaltig. Und dann dachten wir, okay, vielleicht kann man so eine Art Siegel daraus entwickeln, aus den Kriterien, die wir an dem Tag teilweise schon angefangen haben zu entwickeln, aber dann später auch mit großartigen Leuten, unter anderem wie zum Beispiel Tabby oder auch vielen anderen noch, Kriterien zu entwickeln, wie, wann ist ein Buch eigentlich vielfältig? Weil es reicht nicht, jemanden aus einer Minderheitengruppe abzubilden. Das ist im Gegenteil, kann sogar hochproblematisch sein, wenn dann wieder stigmatisiert wird, diese eine Person. Also was muss ein Buch bieten? Und dann haben wir Verlage gefragt, ob sie uns Einsendungen schicken. Und dann hat eine Jury oder mehrere Jurys haben die dann bewertet. Und daraus ist dann das Kindersiegel für Vielfalt Kimi entstanden. Das ist praktisch die Schwester von Kimbook, ja, also der nachhaltige Arm des Festivals. Und nächstes Jahr wollen wir das Festival und das Siegel zusammen machen. Bisher war dieses Jahr war nur das Siegel, letztes Jahr war nur das Festival und nächstes Jahr wollen wir
heißt es, da wird auch die Verleihung dann sozusagen stattfinden?
Genau, da wird es dann auf dem Festival, so der Plan, eine Verleihung geben.
Und wie ist das so? Wie reagieren überhaupt die Verlage darauf, wenn ihr sagt, ja, wir wollen eure Bücher bewerten und auch kritisch uns anschauen?
Also die Verlage gehen ja erstmal ganz unkritisch davon aus, dass ihre Bücher toll sind, sonst hätten sie ja nicht verlegt, und schicken ein. Also ich glaube, es sind im Moment für dieses Jahr 200 Bücher eingeschickt worden bereits. Die jetzt von den, es gibt eine Kinder-, Jugend- und Erwachsenenjury und die sichten die Bücher gerade und werten sie aus. Und dann ist es ja aber auch so, dass wenn ein Buch das Siegel nicht bekommt, dann wird es ja nicht, kriegt es ja nicht das Kimi-No-Go-Siegel, sondern es wird halt nicht erwähnt, ne?
Ah, okay, das gibt es sozusagen also nicht zu Schaustellen von Negativbeispielen und sagen, so macht man es gar nicht. Ist das bewusst so, dass ihr sagt, wir wollen uns mit den positiven Sachen beschäftigen? Oder ist das sozusagen, also gibt es einen Grund dafür, dass ihr nicht sagt, naja, das ist richtig so toll, aber das ist überhaupt nicht gut?
Also ich bin grundsätzlich ein Freund von positiver Kommunikation, also auch zu sagen, irgendwie, warum bestimmte Bücher besonders sind. Wichtig ist uns auch, das ist jetzt nicht von Sozialpädagoginnen sonnenes Siegel, ja, das dann vielleicht sturzlangweilig für Kinder ist, sondern es ist wirklich auch wichtig, dass Kinder das Buch auch gut finden müssen. Wir haben auch eine extra Kinderjury, die auch sagen soll, ob das Buch spannend ist, weil wir kennen das ja alle, ne, wenn wir das Gefühl bekommen als Kinder, wir werden hier gerade belehrt und es ist einfach total boring, dann ist das Buch einfach auch nicht empfehlenswert. Und das ist total wichtig. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Buch gibt's ja nicht erst seit gestern, sondern schon viele, viele Jahrhunderte. Die Frage, die ich mir stelle, warum gibt es eigentlich erst jetzt ein Siegel für Vielfalt? Also es gibt viele Büchersiegel, ja, es gibt Jugendbüchersiegel, es gibt viele Preise für Bücher, aber ich habe noch kein Gutes gefunden, das Vielfalt auszeichnet. Und das ist gerade in einer Zeit wie heute, wo unsere Gesellschaft offensichtlich ja auch auseinanderentwickelt, umso wichtiger, glaube ich, dass wir Vielfalt zelebrieren.
Total spannend.
Also ich finde auch schön, dass wir hatten ja vor ein paar Jahren die Kinderbuchdebatte. Und einige haben es verstanden, andere nicht. Und ich finde eigentlich schön, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, ne? Und sich gar nicht mehr anzugucken, okay, welche alten, Asbach-uralten Bücher sind diskriminierend oder nicht, sondern den Menschen dann auch einfach einen Vorschlag zu geben und zu sagen, das sind die guten Bücher.
Wenn du sagst, diese Debatte über Kinderbücher und so weiter, vielleicht nochmal für, nicht alle haben sie so präsent, wie war das für dich, als du sozusagen die Debatte mitbekommen hast und was hat das auch mit dir gemacht?
Also ich habe mich teilweise gerade im privaten Kontext den Diskussionen entzogen, weil es so teilweise so ein Unverständnis gab und dann halt auch so diese große Liebe, hat ja auch ganz viel mit Emotionen zu tun, ne? So dieses, oh, ihr könnt mir jetzt aber nicht meine Astrid Lindgren wegnehmen oder ich bin Pipi und ich liebe die doch so, dass es die Leute oft persönlich genommen haben. Und dann auch gar nicht auf tiefer gegangen sind. Das ist dann an einzelnen Wörtern, wo es so, okay, diese Wörter können wir streichen, das ist alles schön und gut. Aber es geht ja auch um so Kolonialfantasien, die in diesen Geschichten gesponnen werden. Und für wen sind diese Geschichten wertvoll? Ne? Für mich als schwarzes Kind ist es super schädlich. Und können wir halt sagen, für mich ist als weißes Mädchen ist super empowernd. Und das reicht. Und wenn jemand anders diskriminiert wird, ja, dann müssen wir auch mal darüber hinwegschauen. So,
das heißt, es ist sozusagen auch ein Verständnis dafür, dass Menschen sagen, ja, ich habe eine emotionale Bindung zu bestimmten Büchern, die ich in der Kindheit zum Beispiel hatte, aber auf der anderen Seite zu sehen, es verletzt andere Menschen. Und dann ist ja die Frage, wie handelt das Gesellschaft aus? Und zu welchen Ergebnissen kommen wir? Meistens ist es ja so gewesen, dass alle sozusagen aus ihrer Perspektive sagen, naja, mir ist aber wichtig. Und dann sagen die anderen, naja, aber das verletzt mich. Und dann habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass es zu etwas Persönlichem gekommen ist.
Ja, und meistens sagt dann der oder die Diskriminierende, das ist doch gar nicht diskriminierend. Und dann entscheidet wieder die, ich sag's jetzt mal, auch wenn man das vielleicht nicht mehr so sagen sollte, die weiße, männliche, dominierte Mehrheitsgesellschaft, was Rassismus ist oder was Ableismus ist und was nicht. Ich bin immer noch ein Freund davon, dass derjenige, der sich diskriminiert fühlt, in erster Linie Recht hat. Und man kann dann gucken, ob man andere Leute findet aus der gleichen, meinetwegen Minderheitengruppierung, die das ähnlich sehen. Also es gibt ja natürlich auch unter Menschen einer Minderheit Leute, die falsch liegen, ja, also gibt's ja auch, aber wenn da wirklich eine strukturelle Diskriminierung vorliegt, dann müssen es ja mehrere Leute geben, die das auch so finden. Und ich finde, dann sollten die Privilegierten einfach mal tief durchatmen und einfach mal sagen, okay, kann ich das nachvollziehen? Und es geht nicht darum, dass man gleich irgendwie persönlich gekränkt sein muss. Es geht nicht darum, dass man um die eigene Kindheit beraubt wird. Auch mich hat Pippi Langstrumpf empowered auf eine Art, ne, weil ich die einfach unglaublich frech fand und ich das total cool finde, dass sie ihr Kopfkissen irgendwie unter die Beine gelegt hat. Also so, ne, das ist ja toll. Aber trotzdem sehe ich, dass es kolonialistische Strukturen enthält und es einfach nicht reicht, das Wort zu ändern. Sondern dass wir schon auch überlegen müssen, wie gehen wir eigentlich mit diesen Büchern der Vergangenheit um. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Astrid Lindgren das, wenn sie es gewusst hätte, dass es später mal eine Debatte ist, vielleicht auch nicht gemacht hätte. Ja, das muss man auch ihr hoch anrechnen. Es geht ja nicht darum, dass wir im Nachhinein Bücher, sagen wir mal, verbieten wollen oder so, sondern dass wir lernen müssen, wie wir gesellschaftlich mit solchen problematischen Werken umgehen, die heutzutage problematisch sind. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, die man gehen kann. Man kann Fassung kommentieren, man kann sie auch einfach den Kindern nicht zeigen, ja, was nicht gleich ein Verbot sein muss. Ja. Also es gibt einfach verschiedene Ansätze, wie man damit umgehen kann. Oder man diskutiert das später, wenn Kinder älter sind. Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Wege. Aber ein wichtiger Aspekt, der mir in dem Zusammenhang noch einfällt, dass gut gemeint einfach auch nicht immer gut gemacht ist. Ja, also gerade im Bereich Abbildung von Minderheiten oder auch Abbildung von Mädchen. Ja, es sind ja keine Minderheiten, es sind 50% unserer Gesellschaft. Dass auch da natürlich es nicht reicht, den Mädchen in den jungen Klamotten zu stecken und sie Fußball spielen zu lassen, um Vielfalt zu repräsentieren. Es ist so viel mehr.
Und also würdest du sagen, zum Beispiel, wir kommen gleich nochmal zu dem Siegel, aber wenn wir bei dem Beispiel von Pippi Langstrumpf und so weiter sind, ist das ein Beispiel, also wie ist deine Bewertung zum Beispiel, wie Gesellschaft am Ende damit umgegangen ist? Und was wäre dein Vorschlag? Raul hat ja ein bisschen beschrieben gehabt, naja, es gibt verschiedene Varianten, aber wichtig ist erstmal, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir die anderen Perspektiven auch wahrnehmen. Und trotzdem stellt sich die Frage, ja, und was dann?
Also erstmal so, dass ich bei bestimmten Begriffen wie zum Beispiel mit dem N-Wort rigoros bin. Ne? Das kann nicht mehr abgedruckt werden, das kann nicht ausgesprochen werden, das kann nicht gelesen werden. Ich bin überhaupt nicht dafür, Astrid Lindgren zu verbieten oder irgendwas. Wie ja auch Rausch schon gesagt hat, man weiß ja auch, dass sie sich, dass sie ihren Beitrag im Widerstand gegen die Nazis geleistet hat. Darum, ich glaube, es war bestimmt eine ganz tolle Person in ihrer Zeit. Und es gibt ja auch Geschichten von ihr, die komplett unproblematisch sind, ne? Die ich meinen Kindern auch vorlesen würde. Aber was ich mir halt wünsche in der Diskussion ist, ein bisschen die Emotionen raus. Also es ist in Deutschland eigentlich gar nicht möglich, über Diskriminierungsformen zu sprechen, zu sagen, oh, du hast das gesagt, es war diskriminierend. Dann kommt gleich, ich bin kein Nazi, ich habe nichts gegen die und mein Freund sitzt auch im Rollstuhl, so. Und dann endet die Diskussion damit, dass du halt die Person, die eigentlich privilegiert ist, tröstest, weil sie jetzt ganz traurig ist, dass du sie fertig gemacht hast. Ein bisschen, genau, auf eine sachliche Ebene das Ganze. Wir wollen niemanden persönlich angreifen, niemandem seine Kindheit klauen, sondern einfach ganz emotionslos sprechen. Genau. Weniger Emotionen ist mein.
Würdest du das auch so teilen, dass wir, ich meine, jetzt reden wir allgemein über den Umgang von Diskriminierung und darf man über Diskriminierung reden und wie reagiert Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel drauf? Würdest du es ähnlich sehen? Weniger Emotionen, mehr Sachlichkeit würde der Sache dienen?
Ja, definitiv. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern es kommen ja auch jedes Jahr hunderte, tausende neue Bücher auf den Markt. Und auch da werden ja letztendlich Klischees und ja, Vorurteile reproduziert und produziert. Und wenn man jetzt vielleicht in so einen Diskurs einsteigen könnte, der konstruktiv wird, also wo man sagt, okay, wenn wir jetzt wirklich ein gutes Buch machen wollen, so das nächste Gregs Tagebuch, der nächste Harry Potter, ja, und wenn wir da, sagen wir mal, Vielfalt abbilden wollen, worauf müssen wir denn achten? Und ich glaube, da gibt es relativ simple Tricks, die man anwenden kann, um nicht immer das gleiche Narrativ zu bedienen. Also ich dachte jetzt immer so gerne die klassische Geschichte einer Minderheitsfigur in einem Buch ist doch Außenseiter, wird gemobbt von der Mehrheitsgesellschaft, trifft auf einen anderen Außenseiter oder Außenseiterin, die zwei werden besten Freunde, verschwören sich gegen die Mehrheitsgesellschaft. Und werden dadurch, dass sie letztendlich vielleicht irgendeine coole Heldentat vollbracht haben, von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert. Und ich als Teil einer Minderheit, ich sitze im Rollstuhl, habe die ganze Zeit mich mit diesen Rollstuhlfiguren oder Behindertenfiguren nie identifizieren können, weil ich nie einsam war und auch als Kind nie gemobbt wurde. Ich habe diese Mobbing-Erfahrung einfach nicht gehabt und dachte dann, okay, aber warum muss ich denn jetzt einsam sein, um einen Freund zu haben? Das waren so Logiken, die ich dann plötzlich angefangen habe zu entwickeln. Oder warum muss ich, was ist denn jetzt meine Heldentat, damit die anderen mich mögen? Heißt das, die anderen mögen mich gar nicht? Also solche Fragen fing ich dann an, mir zu stellen. Und wir erleben aber eben nicht, dass jemand in der Mitte der Gesellschaft ist, dass jemand irgendwie genauso etwas machen kann, nur eben anders als andere Menschen auch. Und dadurch vielleicht auch die Geschichte vorantreibt und nicht die ganze Zeit, wie es neulich jemand auf dem Festival so schön gesagt hat, Daniel Hornheber, die Minderheitsfigur nicht immer nur dafür da ist, um der Mehrheitsgesellschaft ein gutes Gefühl zu geben.
Finde ich schön, ja.
Und das ist wirklich so ein Muster, ne? Und ich glaube, wenn man sich mal anguckt, welche Bücher wir kennen, dann ist das ganz oft so, dass die Minderheit dafür herhalten muss, dass die Mehrheitsfiguren sich daran abarbeiten, um als gute Menschen dazustehen, die sich kümmern.
Ist das etwas, was du vielleicht daran anschließend, ich finde ganz schön, dass Raul das auch sozusagen an seinem eigenen Beispiel in der Kindheit und so weiter deutlich gemacht haben. Ist das etwas, was du auch sozusagen, wenn du das reflektierst, wie hast du Kinderbücher wahrgenommen oder Hauptbücher in deiner Jugendzeit, dass du sagst, irgendwie, ich finde mich da nicht wieder?
Also für mich war es so, dass in den 80er Jahren gab es eigentlich noch gar nicht so Worte, ne, wie zum Beispiel wir jetzt das politische Wort schwarz benutzen und so positioniert sind. Also ich glaube, in meiner Kindheit dachte ich ganz lange, ich wäre weiß. So, also.
Echt jetzt?
Ja. Also, oder ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das kam dann irgendwann. Ich glaube, erst als ich mich dann mal gesehen habe, also ich habe ja nicht mich gesehen, aber der Film Momo kam. Und das war für mich wie so eine Epiphany, ne? Also so eine Offenbarung, dass ich so dachte, krass, das könnte halt ich sein. Ich hatte auch immer so, meine Eltern haben mir meine Haare mal kurz geschnitten, was war ja viel zu viel Arbeit, diese Locken irgendwie zu bearbeiten. Und ich sah so ein bisschen aus wie Momo und habe da, glaube ich, erst gemerkt, dass ich sonst halt nie irgendwo zu sehen bin. Und da ist halt einfach super wichtig, dass alle Kinder irgendwie gesehen werden. Und dann halt auch noch in so einer Rolle, ne? Die hat halt gegen die grauen Männer gekämpft und ja, es ist so eine Heldenfigur.
Und jetzt lass uns nochmal über das Siegel und auch, wie macht ihr das eigentlich? Weil ich finde, eine große Herausforderung für Menschen, die sich mit Diversity beschäftigen, ist, wirklich die Komplexität auch wirklich abzubilden in Büchern. Was ist euch da aufgefallen und wie stellt euch das vielleicht auch selber vor Herausforderungen, wirklich ganz vielfältige Dimensionen auch wirklich, dass die auch abgebildet sind?
Also praktisch funktioniert es so, dass die Verlage Bücher einsenden und die dann altersentsprechend an die Kinder- und Jugendjuries weitergegeben werden. Die Erwachsenenjuries gucken sich die Bücher auch alle an. Und diese Juries treffen sich regelmäßig und dann wird über diese, also sie haben dann auch einen Fragenkatalog, den sie quasi abarbeiten. Und dann wird gemeinsam in einer Konferenz entschieden, welches Buch bekommt das Siegel und welches nicht.
Und wie ist die Jury zusammengestellt? Sind das Menschen nach bestimmten Kompetenzen oder Sichtweisen?
Ja, also es ist ja so, dass Raul und ich selber nicht in der Juryarbeit sind. Das ist an eine Hochschule angeschlossen. Und die haben einmal Kindergartengruppen, die das machen. Wir sind ja alle, es gibt, wie ja immer bei solchen Initiativen, keinerlei Geld. Das heißt, viele Sachen sind aus praktischen Erwägungen einfach gemacht. Es ist angeschlossen an eine Kita, wo die Erzieherinnen quasi sich dann einsetzen und mit diesen Kindern die Bücher durcharbeiten und die Kinder
abschauen. Ist tatsächlich so, dass Kinder wirklich mit draufschauen und die wollen sozusagen auch wirklich, dass sie teilhaben an dem Prozess.
Genau, es sind drei Kindergartengruppen und die, das machen ja, ist ja im Kindergarten oft so, dass in einer Gruppe mal ein Buch angeguckt wird und die Kinder sagen dann, finde ich gut, finde ich doof, finde ich so. Die Jugendlichen sind aus zwei verschiedenen Schulen. Da ist jetzt auch, Gott sei Dank, auch eine Inklusionsschule dabei. Und dann kriegen diese Jugendlichen Bücher zugeteilt und lesen die durch und auf den Konferenzen geben sie dann ihr Feedback. Genau.
Und gibt es eine große, also das mit der Herausforderung Diversity abzubilden, wie geht ihr auch als Verein damit um? Es ist ja nicht so, dass man sagt einfach, ja, wir haben jetzt die ganzen Merkmale und wir schauen jetzt, wir haken das ab und dann ist gut.
Meinst du jetzt inhaltlich in den Büchern oder?
Ja, also das eine Ziel ist ja sozusagen, wie spannend und wie gut Bücher sind, aber das vor allem, wie vielfältig sind, also wie ist Vielfalt eigentlich abgebildet? Und es ist ja nie so, dass alle Kriterien zufriedenstellend auch erfüllt werden können.
Also es geht ja auch nicht darum, dass jetzt zum Beispiel in einem Buch eine Transperson, eine Person mit Behinderung, eine schwarze Person, ein starkes Mädchen, das geht gar nicht, ne? Das ist jetzt ein Buch alles. Es geht darum, dass dieses Buch mindestens ein Vielfaltskriterium abbildet und diskriminierungsfrei ist. Das ist halt ganz wichtig.
Wir versuchen natürlich auch in der Zusammenstellung der Jurys, sowohl bei den Kindern als auch bei denen der Erwachsenen, darauf zu achten, dass die vielfältig ist. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn jetzt weiße Männer beurteilen, ist es vielfältig, ja oder nein, weil dann haben wir das gleiche Ergebnis wie jetzt. Deswegen achten wir da schon auch drauf, dass Menschen mit Behinderung in der Jury sitzen, dass Menschen mit Migrationshintergrund in der Jury sitzen, mit verschiedenen, ja, auch Identitäten in der Jury sitzen. Und ich bin da auch so ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, also man wird garantiert irgendein Kriterium finden, das wir gerade nicht abgebildet bekommen, aber wir sind offen für diese Diskussion. Und wir wollen uns eben auch genau damit auseinandersetzen, dass, wie bildet man eigentlich Vielfalt ab? Was gerade passiert ist halt, dass normale Jurys, also bisher klassische Jurys, relativ wenig Vielfalt abbilden, ja, und wir sind dann vielleicht die vielfältigste in Anführungsstrichen. Und dass wir dann eben auch endlich in den konstruktiven Diskurs kommen. Und ich denke mal, dass die Klischees allgemein bekannt sind, die bedient werden. Also, dass die Minderheit oder die Person mit dem Vielfaltsmerkmal immer Teil einer Minderheit am Anfang ist in der Geschichte. So, Außenseiter, das ist egal, ob die Person schwarz ist oder im Rollstuhl. Ja, das Muster ist ja ähnlich. Und das man das schon mal im Vorfeld erkennen kann und dann letztendlich, wenn wir weitere Rückfragen haben, natürlich auf Leute hinzugehen, die Expertinnen in dem Bereich sind, die dann eben sagen können, ja, hier achtet man auf das Klischee und Dinge, die wir vielleicht auch gar nicht wissen. Ja, also das ist natürlich auch, viele passieren ja auch aus Unwissenheit. Und das soll ja auch kein Vorwurf sein, sondern wir wollen selber lernen. Was ich so tragisch finde, und vielleicht nochmal das von Tevi aufzugreifen, dass das Ganze ehrenamtlich stattfindet, ja. Also, dass die Jury ehrenamtlich ist, die ganze Orga, dieses Festival, das Siegel, ist alles ehrenamtlich, weil es offensichtlich in diesem Bereich weder Stiftungen gibt, die das fördern, noch Verlage, und wir wollen uns ja nicht von Verlagen abhängig machen, sodass es wirklich gar nicht so einfach ist, das auch auf die Reihe zu kriegen. Und stattdessen werden wir ständig gefragt, ey, könnt ihr mal das Buch bewerten, ist es gut oder schlecht, und dafür ist aber niemand bereit zu bezahlen. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal diesen Markt schaffen, und diesen Markt irgendwie auch den Bedarf kreieren. Und der Bedarf ist da. Als wir das Festival gemacht haben, da haben wir 3-mal so viele Gäste gehabt auf dem Festival, als wir erwartet haben.
Wahnsinn, wie viele Leute waren da?
Am Ende waren es um die 600. Und wir haben, die Workshops waren alle ausgebucht. Und zwar schon irgendwie nach Minuten. Ja, weil wir einfach mit so einem Ansturm nicht gerechnet hatten. Und das heißt, die Leute sind ja willens, aber es gibt noch keinen Markt.
Das heißt, ihr würdet sagen, das Thema ist auf jeden Fall da, die Leute haben Interesse, aber es ist strukturell.
Alle reden über Diversity, ne? Netflix, Amazon Prime, Apple Plus, um mal nur die Videostreaming-Anbieter zu nennen. Die Unternehmen reden über Diversity, aber in der Kinderbuchbranche findet das nicht statt und ich finde es irgendwie schräg.
Was wäre eure Erklärung? Ich meine, ist es so, dass es ja oft so, dass im Diversity-Bereich oder wenn es um Antidiskriminierung geht, dass es nicht so ist, dass das staatlich so gefördert ist. Es ist meistens Ehrenamt. Und ist es so, dass ihr euch schon beschäftigt habt und auch schon versucht habt, an Gelder zu kommen und so weiter? Was ist eure Erfahrung damit, damit ihr das wirklich auf eine Situation kommt, wo ihr wirklich sagt, das muss nicht alles über Ehrenamt gehen, sondern das, was wir machen, ist wichtig und das muss auch finanziert werden?
Also klar, haben wir versucht, Gelder zu bekommen an verschiedensten Stellen. Ja, das sind Standardabsagen, ne? Danke für Ihre Bewerbung. Wir fördern in diesem Bereich schon jemand anders oder keine Ahnung, genau. Woran das? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment gerade so ein bisschen Kampf um Ressourcen stattfindet in diesem Bereich. Dass in Berlin, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch so ist, aber dass ganz viele Vereine und Initiativen, die sich für Vielfalt und marginalisierte Gruppen einsetzen, gerade den Gelder gestrichen werden. Also für die Anschlussförderung. Ja, also ich hoffe, dass gerade nach den letzten Wochen und dem, was so alles passiert ist, die Politik sich das vielleicht nochmal überlegt und nochmal Geldtöpfe frei macht.
Und jetzt ist ja die Frage, ja, wir können uns gegen Diskriminierung und für Vielfalt, Diversity einsetzen, aber warum, ihr habt euch jetzt ganz bewusst für ein Medium, für Bücher, Kinderbücher, Erwachsenenbücher darauf konzentriert. Warum ist das, wenn wir das sozusagen nochmal gesellschaftlich sehen, warum ist gerade das? Weil man könnte ja auch sagen, ja klar, für Diversity gegen Diskriminierung, aber wir machen, keine Ahnung, lieber Trainings oder wir werden ganz andere Dinge fördern. Warum ist das Medium Buch aus eurer Sicht so wichtig?
Also weil ich glaube, das erste Medium, das Kinder in die Hand bekommen, ein Buch ist. Und wenn es nur dieses Pixi-Bilderbuch ist oder das dicke Pappbuch, dann ist total wichtig, dass Kinder dann... Das muss ja auch nicht jedes Kind lesen, also das ist ja völlig klar. Aber dass wir schon an dem Punkt anfangen, über Vielfalt nachzudenken und eben nicht immer diese Klischees bedienen, Jungs spielen Fußball, Mädchen spielen mit der Puppe, sondern dass es weit, weit mehr Möglichkeiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens geben kann. Nochmal zu dem Thema, wer fördert eigentlich? Immer wenn wir Stiftungen angefragt haben oder Unternehmen, die uns sponsern könnten, haben die gesagt, ja, wir fördern entweder Digitalisierung und Kinder, was so, ja, okay, kann man auch machen, ist aber jetzt nicht entweder oder in meinen Augen, sondern sollte irgendwie beides sein. Oder eben sie sagen, ja, wir fördern bereits Leseförderung. Klar, also Literacy ist grundsätzlich wichtig, so, also dass man lesen kann. Aber ich denke, wir brauchen schon noch irgendeine Möglichkeit, über Inhalte in Büchern ganz allgemein Förderstrukturen zu schaffen. Also ob es Vielfalt ist oder nicht, ja, das ist jetzt nochmal dahingestellt, aber offensichtlich gibt es relativ wenig Stiftungen und Firmen oder Leute, die Geld haben, die sich dafür interessieren, was für Inhalte sind eigentlich in Büchern.
Absolut, absolut. Ich würde nochmal zum Abschluss gerne zwei Sachen. Das eine ist, ich würde nochmal wissen, also was mir wichtig in dem Podcast auch immer ist, die Person dahinter sichtbar zu machen. Und vielleicht nochmal, Tabby, was ist dein Bezug? Ich meine, das ist eine Sache für Diversity, wo ihr euch einsetzt, ehrenamtlich, aber was machst du darüber hinaus in diesem Bereich?
Genau, also ich verdiene auch Geld.
Das funktioniert, ja.
Ja, genau, nicht mit Kimi, aber genau, ich bin Tabby, ich wohne in Berlin, ich habe drei Kinder, bin Psychologin und habe mit meiner Geschäftspartnerin Ola Ulu Fatembola zusammen einen Online-Shop, der heißt Tebalu. Und wir verkaufen Kinder- und Jugendbücher und auch Spielzeug mit dem Schwerpunkt Vielfalt. Genau, darum halt auch die logische Symbiose mit Kimi. Und darüber hinaus beraten wir Unternehmen, die in irgendeiner Art mit Kindern zu tun haben, in dem Bereich Vielfalt. Also
wie funktioniert das mit dem? Also was macht ihr da genau? Was entwickelt ihr und was bietet ihr an?
Also wir gucken uns das Unternehmen an, wie die selber aufgestellt sind und geben ihnen dann, also es ist so ganz, wir sind immer überrascht, wie simpel es ist, wie halt, dass halt noch gar kein Wissen eigentlich zu diesen Themen besteht, ne? Es wäre eigentlich so ein bisschen, okay, welche Vielfaltsdimensionen gibt es eigentlich? Worauf muss ich achten? Ich kann halt nicht ein Kind mit Behinderung darstellen und am Ende, das hat eine Superkraft, ist ja immer so. Es hat eine Superkraft. Am Ende der Geschichte ist die Behinderung weg auf so wunderbare Weise. Und dann, oder ist es halt so eine ganz fröhliche Person, die alle glücklich macht. Und dann ist die Frage, für wen ist da dieses Buch geschrieben? Ne? Wer profitiert davon? Und ihnen halt aufzuzeigen, nur weil ihr bestimmte Sachen an Vielfaltskriterien so Quotenmenschen in euer Programm aufnehmt, ist es noch nicht gut gemacht. Also so ein bisschen auch ein so Handwerkszeug. Wie kann ich Vielfalt gut darstellen?
Und Raul hat vorhin von Tricks gesprochen, wie man was machen kann. Und wenn du Leute, also ich will jetzt ein Buch schreiben oder ein Kinderbuch, oder also auf was soll ich achten? Weil ich meine, das kann mich natürlich erstmal, ich will, dass es richtig gut wird, dass es viele Leute erreicht. Aber wenn ich auch noch das Thema Diversity abdecken will, was wären so 1, 2, 3 kleine Tricks, wo du sagen würdest, wenn ihr darauf schon achtet, dann ist schon viel gewonnen.
Ja. Also in einer perfekten Welt und wo ich mir alles wünschen darf, ist mein erster Wunsch, setzt euch mit euch selber auseinander. Guckt halt nicht, wer sind die anderen und du bist schwarz und du bist dies und du bist das. Nee, wer bist du eigentlich? Ne? Bin ich, wie privilegiert bin ich? Was bedeutet es eigentlich, weiß zu sein in dieser Welt? Also, dass ich halt an jedem Flughafen der Welt aussteigen kann und jemand trägt mir meinen Koffer. Ist mir noch nie passiert, wird es wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr. Außer ich habe gleich einen VIP-Benzle um den Hals. Aber erstmal die Beschäftigung mit sich selbst und seinen eigenen Privilegien. Und wenn du jemand bist, der halt selber nicht zu einer marginalisierten Gruppe gehört, dann kannst du nicht über Menschen schreiben. Das funktioniert nicht. Ne? Du kannst halt über dich selber schreiben und wie du zum Beispiel privilegiert gegenüber anderen Gruppen bist. Aber du kannst halt nicht, ich kann jetzt auch nicht mir irgendein Thema raussuchen und sagen, eine Prothese und dann zu haben und dann bei der Olympiade mitzumachen. Das schreibe ich jetzt in Ich-Form. Ich finde das sehr übergriffig und auch unauthentisch und sich mit sich selbst beschäftigen und gucken, wie binde ich die Person in meine Literatur ein, ohne über sie zu schreiben.
Was, wenn, ich würde dich auch gleich nochmal fragen zu deinem Hintergrund, aber gerade wenn wir an dem Thema sind, Tricks und Tipps, was ist das? Das finde ich einen wichtigen Hinweis. Hast du noch 1, 2 kleine andere Hinweise?
Also es gibt auch so Testfragen, die man an die eigene Geschichte stellen kann. Es gibt ja den berühmten Bechdel-Test, zum Beispiel für Kinofilme, wo man die Frage stellt, worüber unterhalten sich 2 Frauen in Abwesenheit von Männern? So, und meistens reden sie über Männer und nicht über Heldentaten oder so. Und sowas Ähnliches gibt es eben auch im Bereich Behinderung. Das ist dann, hat verschiedene Namen. Entweder es gibt den Kenny Freeze-Test oder den Tyrion Lannister-Test. Das sind alles Tests, wo man fragt zum Beispiel, okay, hat die Person von Anfang an eine Behinderung? Und wenn ja, ist sie deswegen traurig? Ja, weil das Klischee ist halt immer, behinderte Menschen sind traurig. Hat die Person die Behinderung erworben und seitdem traurig? Dann endet die Geschichte, wie Tabby sagt, in Form einer Erlösung. Ja, also durch Heilung oder Tod. Oder es bleibt die Behinderung. Und meistens endet sie in der Erlösung. Ja, also, keine Ahnung, wenn wir den Kinofilm Avatar uns angucken, oder auch Die Schöne und das Biest, da sind immer irgendwie Formen der Erlösung da drin enthalten. Und Behinderung muss aber nicht mit Erlösung aufhören, sondern es gibt auch Menschen mit Behinderung, die glücklich sind. Genauso wie es nicht behinderte Menschen gibt, die unglücklich sind. Und diese Vielfalt eben auch abbilden zu können, dafür muss die Geschichte den Raum haben. Treibt die Person mit Behinderung die Geschichte voran oder dient sie eigentlich nur dafür da, damit die Nichtbehinderten dir einen Aufzug bauen? Ja. Und vielleicht war der Aufzug schon immer da, vielleicht irgendwie braucht die Person keinen Aufzug, weil sie, keine Ahnung, draußen spielen und da Abenteuer erleben. Es gibt diesen einen Film, den ich als Kind gesehen habe in der Schule. Wir waren in einer Inklusionsschule oder Integrationsschule, hieß es damals. Und wir haben im Religionsunterricht die Vorstadtkrokodile uns angeguckt. Also die erste Version aus den 80ern oder so. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt für diese Figur im Rollstuhl, weil ich mich mit der überhaupt nicht identifizieren konnte und wollte. Aber es klar war, wir gucken diesen Film, weil ich in der Klasse bin. So, und es war einfach so, aber diese Person war Außenseiter. Die Person hat aus dem Fenster geguckt und war traurig, weil die Freunde Fußball spielen konnten. War alles Gefühle, die ich nicht hatte. Und dann wurde die Person gemobbt von den Nichtbehinderten. Und ich hatte eher Angst, dass dieser Film jetzt legitimiert, dass man mich mobben darf.
Krass, das ist heftig.
Also, und diese Person musste erst eine Heldentat vollbringen. um von der Gemeinschaft akzeptiert zu werden. Und da gab es super viele stigmatisierende Momente, sowas wie, musste getragen werden, ist aus dem Rollstuhl gefallen. Das sind Horrorszenarien für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Und es dann einfach mal eben so en passant im Film zu zeigen, fand ich auch irgendwie übergriffig. Aber ich hatte als Kind dafür keine Wörter. Und ich wollte einfach, ich habe geheult, als wir diesen Film gesehen haben. Und wir haben den über 3 Stunden gesehen. Ich wusste genau, nächstes Mal wirst du diesen Film weitergucken müssen. Und ich konnte nicht gehen, also ich war ja in der Klasse. Und erst als ich erwachsen wurde, habe ich verstanden, was da gerade passiert ist. Und mir fehlt so ein bisschen die Sensibilität, dann eben auch der LehrerInnenschaft, darauf zu achten, was mache ich eigentlich? Stelle ich damit jetzt nicht auch eine Person erst auf einen Sockel, anstatt die Gemeinschaft, die wir vorher schon waren, die offensichtlich einigermaßen gut funktioniert hat, weiter zu stärken.
Vielen Dank auch nochmal für das also sehr eindrückliche und krasse Beispiel einfach, was glaube ich vielen Leuten auch, und das was Tabby sagt, ne, wenn du eigentlich in der Situation, in der Rolle bist, dann kannst du eigentlich auch nicht drüber sprechen und du weißt auch gar nicht, was es bedeutet. Also da den Perspektivwechsel wirklich auch zu vollziehen. Raul, erzähl noch mal ein bisschen aus deinem Hintergrund und sozusagen, wer du bist. Wer im Diversity-Bereich ist, ich glaube, da kennt man dich gerade im Thema Inklusion, aber nicht alle kennen dich und das wäre vielleicht noch mal ganz gut.
Mein Name ist Raul Krauthausen. Ich komme auch aus Berlin und habe den gemeinnützigen Verein Sozialhelden vor 15 Jahren gegründet, wo wir uns seitdem mit dem Thema Inklusion Inklusion von Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft einsetzen, Selbstbestimmung, barrierefreie Teilhabe, sind alles so Themen mit verschiedenen Projekten, die wir bearbeiten. Und seit 2012 betreiben wir ein Projekt, das heißt leitmedien.de, wo wir Journalistinnen und Journalisten befähigen wollen, vorurteilsfrei über Behinderung zu berichten. Also nicht immer Floskeln zu bemühen, die man immer bemüht hat, sowas wie an den Rollstuhl gefesselt oder tapfer das Schicksal meisternd oder trotz der Behinderung irgendetwas machend, ne, sondern einfach vielleicht mit Behinderung oder einfach im Rollstuhl unterwegs. Also das einfach emotionsfreier überhaupt erstmal zu machen, um dann die Person dahinter beschreiben zu können. Und vielleicht ist es dann auch irgendwann, sind wir an einem Punkt, wo die Tat einer Person mehr zählt als die Hautfarbe oder die Behinderung. Und ich glaube, über dieses Projekt bin ich sensibilisiert worden, selber auch über andere Klischees und andere Vorurteile und fing an, mich mit diesem Thema mehr auseinanderzusetzen und fand dann, ist irgendwie einen logischen Schluss, dann auch weiterzugehen und mal zu gucken, okay, was konsumieren wir eigentlich tagtäglich von Fernsehen bis hin zu Kinderbüchern.
Vielen Dank, das glaube ich auch nochmal wichtig für den Background. Wolltest du dazu?
Ja. Genau, also ich finde, ja, die Arbeit ist halt super wichtig und richtig, richtig gut. Und auch was du gesagt hast mit unterschiedlichen Diskriminierungsformen, ne? Also wir hängen ja in unserer eigenen Bubble und wissen über unsere eigenen Themen Bescheid. Und was ich dabei ganz wichtig finde, ist, die Angst zu verlieren, ne? Das heißt, ich weiß, dass ich in richtig vielen Diskriminierungsformen einen Fehler machen könnte, eine falsche Formulierung benutzen kann und dann aber einfach sagen zu können, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich merke mir das. Ich mache das nächste Mal besser.
Fehler sind unausweichbar. Also Fehler passieren. Fehler passieren, würdest du sagen. So oder so, wenn man in Diversity.
Absolut. Und es ist ja auch, also wir sind alle in diesem System aufgewachsen und haben keine Ahnung über die meisten Dinge. Ne? Aber dann ist es ganz schwierig, darüber zu sprechen, weil dann gleich, ich bin kein Nazi. Oder meine Tante läuft an Krücken. Keine Ahnung, was dann für Ausweichmanöver kommen.
Ich würde abschließend gerne nochmal, das eine ist mir sehr, sehr wichtig, immer die Projekte, die es gibt. Und ich finde, es gibt so unzählige tolle. Und ich meine, Izzy, eure Kollegin hier im Verein, hat mich ja kontaktiert, nachdem ich die erste Folge des Podcasts gemacht habe, hat mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, das machen wir. Und dann haben wir gleich gesagt, ja, cool, was es alles gibt. Also war mir auch nicht bewusst. Lass uns sprechen. Und dann hat natürlich super gepasst mit der Buchmesse und dass ihr in Frankfurt seid, damit ich immer nach Berlin komme, um alle Leute, die in der Diversity unterwegs sind, zu treffen. Aber was schon noch wichtig ist, neben den Organisationen und Vereinen und den Personen dahinter sind, wir sind ja in der Situation, dass der Podcast heißt Diversity FM, also es geht um Diversity, um Vielfalt, und wir sind, du hast es, Raul, vorhin ein bisschen angedeutet, ja in einer Situation gesellschaftlich und nicht nur in Deutschland, wo das ein Sprengstoff ist. Also wenn wir uns mit Vielfalt und egal jetzt welche Dimension beschäftigen, das produziert immer mehr Widerstände. Und worauf ich hinaus will, ist auch so eine Situation, wie, was ist eure Perspektive auf das, was gerade passiert? Und jetzt meine ich nicht nur Halle damit, wo stehen wir gerade und was ist auch eure Vision, eine, wo ihr gerne hinlaufen würdet, unabhängig jetzt von dem Verein, was ihr eh schon machen. Ich würde gerne mit dir starten, Tibi.
Also ja, ist krass auf jeden Fall. Ich finde die Situation super krass und ich glaube, dass wichtig ist, dass wir so einen Paradigmenwechsel bekommen. Ne? Also ganz lange hatten wir diese Idee, wir müssen mit denen reden und wir müssen die Ängste der Menschen verstehen. Ja, aber es gibt halt ganz große Gruppen von Menschen in diesem Land, die schon ganz lange Angst haben und die auch schon ganz lange schreien, wir haben Angst, wir fühlen uns bedroht. Muslimische Menschen, jüdische Menschen, eigentlich alle Menschen mit Migrationshintergrund, die sagen, es gibt halt Teile in diesem Land oder Stadtteile in meiner Stadt, wo ich mich nicht hintraue, wo ich Angst habe. Ich höre Freunde und Bekannte über Exitpläne sprechen. Also das ist halt wirklich schon ein Gesprächsthema. Wohin wandern wir aus? Wo können wir hingehen, wenn sich das weiter so entwickelt? Und diese Ängste werden halt überhaupt nicht gehört und die hört man auch nicht in den Talkshows, sondern die AfD darf sprechen und ihre Meinung verteilen. Und ja, ich finde es bedrohlich und hoffe, dass ein Aufwachen stattfindet. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen so ein Kampf um Ressourcen, aber auch so ein Kampf, der in den Ideen stattfindet. Diese Idee, oh, jetzt kommen da immer mehr von denen und die nehmen uns alles weg. Und das ist für mich ist das alles, sind das fiktive Ideen. Ich glaube, das stimmt. Also wenn man sich die Zahlen tatsächlich mal anguckt und nicht von Wellen spricht, die uns überrollt, sondern wirklich mal ganz einfach sich pragmatisch die Zahlen, wie viele Menschen leben in diesem Land, wie viele Menschen kommen dazu, wie stark schrumpft die Bevölkerung in Deutschland eigentlich jedes Jahr. Da muss man ja sagen, naja, eigentlich brauchen wir nochmal doppelt so viele Menschen, die kommen, damit wir unseren Bevölkerungszahlen halten können. Ne? Also genau, einfach, dass über andere Dinge gesprochen wird.
Das wäre dein Wunsch, deine Vision, dass wir sozusagen anfangen?
Genau, dass auch wenn wir über Ängste von Menschen sprechen, auch die Ängste aller Menschen dieser Bevölkerung anhören und ernst nehmen.
Vielen Dank, Raul.
Ich sehe das Ganze vielleicht noch zu harmlos, weil ich ein gnadenloser Optimist bin oder hoffnungsloser Optimist, hoffnungsvoller Optimist, für die ich glaube, dass wir gesellschaftliche Errungenschaften haben, die sich eigentlich auch niemand wegwünscht. Ja, also die Rolle der Frau ist natürlich nach wie vor immer noch hart unterprivilegiert in Deutschland im Vergleich zu Männern, aber wesentlich besser als noch in den 50ern. Und selbst die krasseste Nazi-Frau würde das nicht wollen. Ja, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und das heißt, wir haben uns sehr schnell an Dinge gewöhnt, die gut sind, also die praktisch für uns sind, und uns sehr schwer damit tun, mit Dingen, die wir erstmal entweder nicht einordnen können, die für uns fremd sind, nicht unbedingt Auswirkungen haben müssen auf unser Leben, aber die nicht in unser Denkmuster passen. Und ich glaube, das kann aber eine Gesellschaft lernen. Und was mir im gesamten medialen Diskurs viel zu wenig stattfindet und auch im politischen Diskurs, ist, wir haben, glaube ich, genug den Leuten zugehört, die Sorgen haben, also gar keine Frage. Und es muss auch nicht jedes Mal irgendjemand von denen, deren Namen ich auch inzwischen gar nicht mehr sage, weder die Parteien noch die Namen, weil das ja auch letztendlich zu ihrer Bekanntheit beiträgt. Man kann es dann googeln und so weiter. Sondern dass wir vielmehr den Leuten zuhören sollten, die Lösungen haben, die auch Ideen haben. Und eine sehr faszinierende Idee finde ich zum Beispiel, es sind mehrere Ideen, wie wäre es denn, wenn man in Deutschland oder in Europa noch besser einfach jeden, der 18 wird und jeden, der in Rentenalter kommt, ein Interrail-Ticket schenkt. Aber einfach schenken. So kann der Staat locker zahlen, das kostet nichts, ja. Also mit 18, mit 67. So, und einfach mal Europa kennenlernen. Einfach mal einen Anfang machen. Ja, und ob du es machst oder nicht, ist egal, aber es ist for free. Und ich glaube, das könnte eine Menge ändern, auch in unserem kulturellen Verständnis. Wer sind wir? Was macht Europa aus? Was oder vielleicht irgendwann nicht nur Interrail, sondern vielleicht auch in die ganze Welt reisen, solche Ideen zu überlegen. Und einen anderen sehr interessanten Ansatz finde ich auch wissenschaftlich, sich die Frage zu stellen, wo kommen eigentlich die Vorurteile her? Und wir reden immer über den Osten, der angeblich voller Nazis ist, ja. Aber auch im Ruhrpott gibt's Nazis und über die reden wir nicht. Und die Gemeinsamkeit, die aber beide Gruppen haben, ist zum Beispiel, dass die Migrationsdichte dort am niedrigsten ist. Also immer da, wo sie niedrig ist, sind die Vorurteile am höchsten. Das heißt, in Städten wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt vielleicht, ja, wo die Migrationsdichte höher ist, haben es die Rechten schwerer. Das ist einfach so, weil einfach Vielfalt mehr gelebt wird und dann isst du halt auch gerne mal dein Döner, was auch immer, ja, oder dein Falafel und dann fällt es ja auch schwerer, irgendwie gegen die zu sein, weil es ja schmeckt oder weil es irgendwie auch eine coole Kultur ist. Oder Shisha rauchen ist dann auch schwierig. Und wenn wir uns viel mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen oder eben auch soziale Gerechtigkeiten, ne, auch ein gemeinsames Thema, was die Leute im Ruhrpott gemeinsam haben mit den Leuten im Osten, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, die sich den Wohnraum nicht leisten können, die vielleicht auch nicht in der Lage sind, wegzuziehen, weil sie das nicht leisten können, weil sie keinen Job finden. Und da ist es egal, ob ich Deutscher bin oder nicht Deutscher bin, sondern offensichtlich es Menschen in Deutschland gibt, die seit Jahrzehnten vom Kapitalismus oder auch von dem System, in dem wir leben, verarscht werden, salopp gesagt. Und das fing nicht mit Hartz IV an, aber hat da, glaube ich, nochmal eine große Beschleunigung bekommen. Und wir uns, glaube ich, einfach Systemfragen stellen müssen. Wie kann es sein, dass eine Millionärin oder ein Millionär Kindergeld bekommt, aber die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater, das auf die Grundsicherung angerechnet werden muss? Also wo kommt diese Ungerechtigkeit her und was für eine Idee steckt eigentlich dahinter? Und ich finde es auch so, ja, ich könnte ewig darüber referieren, aber ich finde es total spannend, auch Rhetorik nochmal zu analysieren, der Leuten, die Macht haben. Wenn PolitikerInnen zum Beispiel sagen, wir sind für die Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen, dann meinen sie nie Leute, die Grundsicherung bekommen, weil die zahlen keine Steuern. Das heißt, sie können gar nicht entlastet werden. Ja, und das heißt, du kannst alleine daran schon ablesen, wen diese PolitikerInnen repräsentieren. Und das geht bis weit ins grüne Lager rein von Leuten, die das sagen. Und es gibt so viele Menschen, die unterprivilegiert sind in Deutschland, die aber gar keine politische Entsprechung haben. Und sobald die das Mandat für sich glauben zu haben, zum Beispiel die Linkspartei, die Stimme erheben, dann wird halt gesagt, ja, die Kommunisten. So können wir halt nicht diskutieren.
Vielen Dank, das ist sozusagen auch nochmal, also du hast ja auch das Feld nochmal geweitet sozusagen, dass wir uns auch über die Frage von sozialer Gerechtigkeit, Kapitalismus, also Systemfrage, wie du es auch gesagt hast, Tebbi, viel weiter auseinandersetzen müssen mit diesen Fragen. Abschließend vielleicht ganz kurz, was wäre sozusagen deine Vision von der Gesellschaft, die wir haben sollten?
Also ich bin ein großer, hoffnungsvoller Mensch, wenn ich zum Beispiel auf Kinder treffe. Egal, was für Kinder das sind. Kinder sind immer neugierig und Kinder lernen unglaublich schnell. Und natürlich sagen Kinder auch manchmal dumme Sachen. Also wenn ich durch die Stadt fahre, kommentieren Kinder immer meine Erscheinung. Meine Körpergröße. Und dann sagen sie Sachen wie, guck mal, ein Babymann oder ein kleiner Mann oder ein Babyopa oder irgendwie sowas. Und Eltern schämen sich dann dafür und bestrafen oft ihre Kinder, dass sie sowas gesagt haben. Und dann denke ich so, naja, so Kinder haben ja irgendwie auch einen Freischuss und einen Freibrief, die dürfen ja irgendwie, lernen ja auch die Welt gerade erst kennen. Und wenn man dann mit den Kindern in Kontakt kommt, dann bin ich schon grundsätzlich jemand, der offen ist der dann versucht, den Kindern das zu erklären, weil ich aus Erfahrung weiß, dass nach spätestens 10 Minuten sie gelernt haben, es gibt Menschen, die können laufen, es gibt Menschen, die können nicht laufen, aber trotzdem mögen sie Vanilleeis. Und wenn man dann relativ schnell über Eis spricht und Fischstäbchen und Schokobons, um einfach nur mal die Emotions- und Gefühlswelt von Kindern auch aufzugreifen, auch ernst zu nehmen, dann ist es denen egal, ob du sitzt oder nicht. Und das Gleiche gibt's auch mit Hautfarbe, das Gleiche gibt's auch mit Kleidern und Geschlecht. Dass ich denke, dass wir ganz schnell immer an den Punkt kommen sollten, im Miteinander, wo wir Gemeinsamkeiten entdecken und nicht immer nur zeigen, guck mal, du siehst anders aus als ich.
Vielen, vielen Dank an euch beide. Das ist wirklich, also es ist ein Genuss, mit euch hier auf der Buchmesse zu sein und über euren hammergeilen Verein zu sprechen, weil ich finde, das ist unglaublich, was ihr ehrenamtlich da stemmt, aber auch, wer ihr seid sozusagen, wer dahinter ist. Und von daher ist das für mich total kraftvoll und also spüre auch so eine Verbindung und von daher vielen Dank für die Gelegenheit, mit euch sprechen zu dürfen. Ja.
Dankeschön. Es war sehr schön. Vielen Dank.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.
Und ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Ist es nicht faszinierend, wie sich Menschen wie Tabby, Raul, Easy und die anderen im Team sich so großartig für diese Gesellschaft, für Vielfalt und gegen Diskriminierung einsetzen? Ich bin immer noch überwältigt von dem Verein und berührt von den Geschichten der beiden. Und beeindruckend fand ich zum einen, wie diese wunderbaren Menschen in diesem Verein versuchen, sich für Vielfalt und gegen Diskriminierung einzusetzen. Aber auch, wie sie es machen. Mit einer Jury, die aus Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven vertreten sind und es auch Kinder und Jugendliche mitbewerten dürfen. Das nenne ich mal ernst gemeinte Beteiligung. Und zeigt, wie man Diversity als Wert selber vorleben kann. Und ehrlicherweise stelle ich mir auch jetzt die Frage, die Raul aufgebracht hat. Wieso gab es eigentlich vorher niemanden, der bzw. die sich darum kümmerte, obwohl es eigentlich so nahe liegt? Denn, das wäre mein nächster Punkt, das Thema ist wichtig. Und an den Geschichten von Tabby und Raul wird auch deutlich, wie wirkmächtig solche Bücher sind, im Positiven wie im Negativen. Und Tabby hat ja gerade die Frage aufgestellt, für wen sind diese Bücher eigentlich wertvoll? Wem nützen sie? Und wer entscheidet eigentlich darüber? Das führt mich zu einem weiteren Thema. Die sogenannte Kinderbuchdebatte ist ein gutes Beispiel, um aufzuzeigen, wie schwierig es in Deutschland ist, eine vernünftige Diskussion über Diskriminierung zu führen. Und ich möchte den Wunsch von Tabby unterstützen, dass wir weniger emotional darüber sprechen sollten, auch wenn es ein emotionales Thema, aber vor allem für die Betroffenen ist. Sondern mehr versuchen, auf eine sachliche Ebene zu kommen. Oder wie Raul es sagt, dass die Privilegierten dann einfach mal durchatmen, zuhören und versuchen, die Verletzung nachzuvollziehen. Erst dann kommen wir als Gesellschaft tatsächlich in einen konstruktiven Dialog. Denn es geht den beiden ja nicht, das haben sie gesagt, um Verbote, sondern um ein kreatives gemeinsames Überlegen, wie können wir es gemeinsam besser machen. Das bringt mich wiederum zur Frage, wann ist ein Buch vielfältig? Was braucht es dazu? Wie kommen wir dahin? Was ist dabei zu beachten? Wen brauche ich dafür? Das kann man übrigens auf viele andere Bereiche übertragen. Letztlich auch auf jede Organisationsform, jedes Produkt und jede Dienstleistung. Was braucht es in all diesen Bereichen, damit alle gesehen werden? Darüber hinaus fand ich den Aufruf, die Angst vorm Fehlermachen zu verlieren, sehr motivierend. Wenn wir in Vielfalt unterwegs sind, passieren Fehler. Punkt. Entscheidend ist eher, achtsam zu sein und, wenn das denn mal passieren sollte, einfach sorry zu sagen. Denn es ist in erster Linie kein individuelles Problem, sondern ein systemisches. Das kann vielleicht entlasten. Erstaunlich finde ich, dass in diesem Podcast jetzt schon zum zweiten Mal nacheinander über Exit-Strategien gesprochen wird. In der Folge davor hatte Saba davon berichtet und jetzt Tabby. Dass Freunde und Bekannte darüber nachdenken, wohin sie auswandern könnten. Das erinnert mich an ein Video, das ich vor kurzem von jüdischen Menschen gesehen habe, die nach Halle auch stark darüber nachdenken oder bereits dabei sind, auszuwandern. Ich finde das so erschreckend und es kommen mir so viele Fragen dazu auf, die ich gerade gar nicht richtig sortiert bekomme. Was aber klar ist, es zeigt, wie es um dieses Land steht. Deshalb, und das ist mein letzter Punkt, muss es wirklich aufhören, dass die AfD so viel Raum in Talkshows und generell in den Medien erhält. Es muss aufhören, dass diese Partei und deren rechten Gedanken so eine große Bühne bekommen, während auf der anderen Seite viele andere Menschen kaum gehört werden. Aus diesem Grund mache ich ja den Podcast, weil ich keinen Bock mehr habe, mich nur mit dem Negativen zu beschäftigen. Auch das ist wichtig, weil einiges ja eindeutig Widerspruch benötigt. Aber oft vergessen wir, oder habe ich vergessen, das viele Positive in diesem Land wahrzunehmen. Denn das ist immer noch die Mehrheit in Deutschland. Der Verein KIMI ist ein großartiges Beispiel dafür. Und ich bin so dankbar, dass ich den Verein und die Menschen dahinter kennenlernen konnte. Also bitte, schaut auf deren Homepage, werbt für sie, unterstützt sie, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und lasst uns grundsätzlich mehr mit denen connecten, die etwas Positives beisteuern und sich entschlossen haben, ja, für etwas zu sein, als gegen etwas. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören, für deine Unterstützung. Das fühlt sich wirklich richtig gut an. Und bitte nehme Easy als Vorbild und schreib mich an, wenn du findest, von eurem Diversity-Projekt sollten mehr Menschen erfahren. Du siehst ja, was daraus geworden ist. Und aus diesem Grund als letztes ein riesengroßes Danke an Easy. Ohne dich wäre diese Podcast-Folge nicht möglich gewesen. Schön, dass es dich gibt. In diesem Sinne, Peace, Love and Harmony.